Gentlemen, 女生们，大家好。我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasio's Club. Heute mit dem Gast Christian Schmidt und dessen Funkelnagel neuem Buch über Karl Marx, das in der letzten Woche erschienen ist. Wir freuen uns, wir kennen beide Christian schon sehr lange und freuen uns jetzt auf ein gespanntes Gespräch über dieses interessante Buch.
Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie bei dem Regen hierher gefunden haben. Ja, zum Ablauf des heutigen Abends, falls jemand noch nicht hier regelmäßig im Tomasius Club ein- und ausgeht. Wir werden eine Dreiviertelstunde hier oben auf dem Podium reden miteinander, über sein Buch natürlich und vielleicht auch darüber hinaus. Und im Anschluss haben Sie dann die Möglichkeit, auch noch ein paar Fragen, Anmerkungen und Kommentare loszuwerden. Das alles wird auf Podcast aufgenommen, sodass Sie das in ein paar Wochen dann auch nachhören können. Ja, ich möchte Christian Schmidt, einen Studienkameraden von mir, der es so etwas gebracht hat, vorstellen. Christian Schmidt hat Philosophie und Mathematik in Leipzig studiert, promovierte 2005 mit dem Thema Individualität und Eigentum. Er war Leiter der Forschungsgruppe zu Wilhelm Ostwald an der Sächsischen Akademie der Wissenschaften hier in Leipzig. Von 2009 bis 2015 war er Detail Fellow der VW-Stiftung am Projekt Grenzen des Handelns. Er hat seine Habilitationsschrift vorgelegt 2016 mit dem Thema Probleme der Autonomie und ist seitdem als Lehrstuhlvertreter unterwegs, einmal in Frankfurt am Main und jetzt auch hier wieder in Leipzig, wenn ich das richtig gelesen habe. Seine Forschungsschwerpunkte sind das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, dann Philosophie der Praxis, Spekulation und Wissenschaft und Eigentum, wobei ich gerne dann wissen wollte, was die Spekulation dabei soll. Und natürlich, und das hat auch hier mit zu tun, Hegel und die hegelianische Linke, wozu natürlich auch Marx gehört. Darüber hinaus Heidegger, die französische Philosophie und die kritische Theorie. Neben der Promotion und der Habilitation hat er noch andere Monographien veröffentlicht. Eine fand ich sehr interessant, und zwar mit Doris Liebscher, Grenzen lokaler Demokratie, Zivilgesellschaftsstrukturen gegen Nazis im ländlichen Raum. Die ist auch schon 10 Jahre alt, oder 11 jetzt. Heute haben wir eben dieses druckfrische Buch vor uns, das die Einführung, wie so eine Einführung ist, bei Junius schreitet entlang der verschiedenen Publikationen, die Marx vorgelegt hat. Marx, also Anlass war, glaube ich, der 200. Geburtstag, den wir vor kurzem gefeiert haben, am 5. Mai. Und ja, also die Quintessenz ist letztlich, Marx wird als Forschender, Suchender vorgestellt und nicht als jemand, der die Weisheit sozusagen in Stein gemeißelt hat. Meine erste Frage jetzt wäre, was mit dieser Einführung jetzt, also oder was diese Einführung von anderen Einführungen zu Marx unterscheidet. Also ich habe gerade auch gelesen, also Rolf-Peter Sieferle hatte 2011 bei Junius auch schon mal eine Einführung geschrieben. Ja, das verwundert mich jetzt. Also so kurz danach eine neue, war die nicht gut genug oder ja, was war der Anlass?
Ja, das kann ich natürlich selber nur sehr schlecht beantworten. Bei mir war es einfach so, dass der Verlag gefragt hat. Sie wollten diese Sieferle-Einführung ersetzen. Die ist 2011 auch zum zweiten Mal aufgelegt worden. Also die ist nicht erst 2011 geschrieben worden, sondern das war die zweite Auflage. Und vorher gab es auch schon eine von Ossip K. Flechtheim. Also es ist bei Junius so, dass sie ab und zu versuchen, ihre Einführung auf einen neuen Stand zu bringen. Und was jetzt letztendlich der ausschlaggebende Grund war, ob es die Person von Sieferle war und seine politische Entwicklung oder ob sie gedacht gesagt haben, man könnte noch mal neu auf das Werk von Marx schauen, das kann ich so genau nicht sagen. Mir wurde nur gesagt, dass es schon vor dem Tod von Sieffert geplant war, die Einführung neu aufzulegen. Und man muss auch sagen, also wenn es jetzt um den Unterschied geht zwischen der alten Einführung und der neuen Einführung, die alte Einführung konzentriert sich sehr aufs Kapital. Und was ich versucht habe zu machen, ist, was eigentlich für so eine kleine Einführung schon fast zu viel ist, eher den Weg des Denkens und dieses, wie du schon selber auch gesagt hast, unermüdliche Denken von Marx nachzuvollziehen und vor allen Dingen zu verstehen, warum der einfach nicht aufhört zu schreiben. Ja? Also es war jetzt kein besonders erfolgreicher Autor zu seinen Lebzeiten. Also die erfolgreichsten Schriften sind so ganz kleine, sowas wie das Kommunistische Manifest, das aber naturgemäß anonym veröffentlicht worden ist. Das Kapital war kein großer Erfolg. Das erste Heft von zur Kritik der politischen Ökonomie hatte so wenig Erfolg, dass er schon vollkommen depressiv geworden ist darüber. Ganz viele von seinen Schriften hat er überhaupt nicht veröffentlicht. Ja, die sind nur so fürs Archiv geschrieben worden. Und deswegen stellt sich für mich schon die Frage, ja, was treibt so jemanden eigentlich an? Was für ein Problem hat so jemand sein ganzes Leben lang immer einfach weiterzuschreiben und nie zufrieden zu sein? Und dann hat er irgendwie auch seine politische Ökonomie, die Kritik der politischen Ökonomie hat er geschrieben. Und dann sagt er, jetzt will ich mal das zweite Heft da noch irgendwie rausbringen, damit wenigstens der Abschnitt zum Kapital fertig wird. Und dann fängt er wieder an nachzudenken, schreibt neue Hefte voll und schreibt und schreibt und schreibt und merkt, da wird niemals ein Buch draus, ich muss es nochmal neu schreiben.
Also das ist ja sehr deutlich in diesem Buch, dass du einerseits fasziniert bist von seiner Schreibanstrengung, andererseits auch frustriert davon. Weil die ersten 100 Seiten gehen über den Karl Marx, bis er 30 wird und nach London geht. Da ist er dann 31, da hat er eine Familie mit 3 Kindern und er hat, wenn man diesen 100 Seiten von Christian Schmidt jetzt folgt, unglaublich viele Feinde und unglaublich viele Polemiken schon produziert. Es ist überhaupt eine völlig aufregende Zeit. Es ist die Zeit der Revolutionen von 1848, der Vorbereitung. Also war höllisch was los. Und Christian Schmidt sagt uns, dass Karl Marx wahrscheinlich so als Hegelianer zu betrachten wäre, der im Wesentlichen die wichtigen Ideen von Hegel irgendwie mit Geist und Natur übernimmt und immer wieder das Problem hat, nicht abstrakt sein zu wollen. Er will nicht abstrakt sein. Dann sagt Christian Schmidt, das wollte Hegel auch nicht. Also die besten Seiten an Marx scheinen überhaupt die von Hegel zu sein. Er nickt. Und dann hat er eine Faszination für das, was er dann selber und du auch Wirklichkeit nennst. Und dann kommt aber jetzt dieser auch journalistisch arbeitende, stark journalistisch arbeitende, offensichtlich jedermann sehr aufregende Karl Marx, ja, als ein ziemlich mieser Journalist so rüber. Also bei dir jetzt. Also das Buch kühlt jede Marx-Begeisterung. Ich war voll bereit, mich für Marx begeistern zu lassen. Und das wird total runtergekühlt, ja, weil es wird dann immer gesagt, naja, ob diese Beobachtung so stimmt. Und sowieso hat das jemand anders kritisiert. Es wird so ein allgemeiner Zweifel evoziert, sodass ich mich richtig gefreut habe. Allerdings war dann schon die Hälfte des Buches vorbei, als der dann endlich nach London ging, richtig zu arbeiten anfing. Ja? Also wo dann der Ökonomie Karl Marx ist. Ist jetzt mein Eindruck so ganz falsch?
Ja, der Eindruck ist, glaube ich, deswegen richtig und falsch zugleich, weil das ja das Faszinierende an Marx ist, dass er ständig zweifelt. Ja? Also wenn man jetzt von der Tradition des Marxismus herkommt, da hat man Karl Marx als den großen, genialen Denker, der ständig Sachen herausgefunden hat, wie die Geschichte funktioniert, wie die Gesellschaft funktioniert, wie die kapitalistische Ökonomie funktioniert. Und alles hat er ganz genau verstanden. Und dann schaut man sich den Mann selber an, wie er schreibt, und der ist die ganze Zeit unzufrieden. Ja? Er ist ja unzufrieden mit allen anderen. Was die schreiben, ist alles Mist. Und ist gar nicht so, dass er viele Feinde hatte, er hat sich die ja gemacht. Ja, also er verfeindet sich ja mit allen und sagt, also so kann man es überhaupt nicht machen und was stellt ihr euch da vor und wer so schreibt, der steht sowieso auf der falschen Seite. Und was ich aber auf diesen 100 Seiten zeigen wollte, ist, dass er mit sich selber damit genauso umgeht. Dass es ihm ja eigentlich um sein eigenes Denken geht. Dass man das zwar auf der einen Seite jetzt persönlich unsympathisch finden kann, wie er mit seinen Freunden umgeht und dass ihm in Freundschaft nicht zählt, aber dass dahinter so ein rigoroser Anspruch steht, nicht beim halben Denken stehen zu bleiben.
Aber steht nicht auch der Anspruch dahinter, um nochmal auf diesen Begriff der Wirklichkeit zu kommen, etwas zu beobachten, zeitgenössische Tendenzen zu analysieren, juristische Probleme, Holzdiebstahl ganz am Anfang und dann überhaupt sozusagen das Proletariat zu beobachten, sozusagen die Welt so zu begreifen, dass man überhaupt mit philosophischem Vokabular darauf zugreifen kann? Ist das nicht etwas, was ihn auszeichnet oder nicht? Weil man könnte ja eine zweifelnde, suchende, an sich arbeitende Figur auch ganz positiv darstellen. Das hast du aber nicht vorgehabt.
Ja, weiß ich gar nicht. Ich finde die Figur nicht so negativ. Ja, also es ist eine Figur, die wie gesagt immer sucht, immer alles wieder über den Haufen wirft, die dabei persönlich unsympathische Züge zeigt. Ja, da kann ich jetzt nichts machen, so war der Mann halt. Ja, also, aber das finde ich jetzt, es gibt gar kein theoretisches Urteil ab über das, was er da gemacht hat. Und was sich halt, deswegen stelle ich Hegel so in den Vordergrund, ja eigentlich mehr als in den Hintergrund, weswegen ich Hegel so in den Vordergrund stelle, ist, dass der Begriff der Wirklichkeit, der oft genommen wird, um zu sagen, damit wäre jetzt was erklärt, dass der von Marx nicht so verwendet werden kann. Dafür ist Marx zu sehr Hegelian, um einfach so zu sagen, Wirklichkeit ist ein unproblematischer Begriff, wir schauen einfach hin, wir beobachten einfach. Sondern für Marx ist vollkommen klar, dass sich der Wirklichkeit zuzuwenden heißt, sie begrifflich zu erfassen. Und da gibt es jetzt ein Problem, weil auf der einen Seite kann begrifflich erfassen das heißen, was man bei so Leuten wie Max Stirner sieht, wenn der über die Geschichte schreibt. Da gibt es immer drei Stadien. Ja? Da gibt es irgendwie die Jungen, die Alten und die Neuen. Oder es gibt die Mongolen. Ich weiß gar nicht, was da noch kam. Also, es gibt immer so drei Stadien, alles ganz stark schematisch hergedacht von Begriffen, die bei Hegel irgendwie vorkommen. Und das wird dann auf alles draufgepackt als Schema. Mhm. Also, das verabscheut Marx. Ja? Also so ein schematisches das Denken hat für ihn nichts mit Wissenschaft zu tun, hat für ihn nichts mit Erfassung der Wirklichkeit zu tun, auch nichts mit Begrifflicher.
Du sagst, und deswegen, er sucht die Kräfte in der Geschichte. Sagst du, nicht ein Schema, nach dem die Geschichte aufgefasst werden, sondern er versucht, die wirkenden Kräfte in der Geschichte zu suchen. Tolle Idee. Also du sagst es nicht, dass es eine tolle Idee ist. Mir erschien es eine tolle Idee, aber dann kommt nichts dazu. Bei dir kommt nichts dazu, was es heißt, die Kräfte zu suchen, was überhaupt der Begriff Kraft jetzt in Geschichte braucht. Also es fehlt schon ein bisschen das Lob. Also das Lob ist da, sozusagen theoretischen Arbeiters, ja. Aber die einzelnen Ideen sind alle irgendwie nichts. Wäre es nicht umgekehrt gut gewesen, ich will es jetzt nicht so, es beschäftigt mich wirklich. Ich wollte wirklich, ich finde Christian Schmidt ja gut, ich wollte sein Buch gut finden und dann hat es mich irgendwie...
Dann hat es
nicht
geklappt.
Nee, das hat dann nicht geklappt, ja. Und ich kenne mich jetzt bei Karl Marx auch zu wenig aus. Also ich bin jetzt einfach ein eher sozusagen neugieriger Leser. Ne? Jetzt frage ich mal, aber das ist dann die letzte sozusagen kritische Frage, ob man das Buch nicht hätte von hinten her schreiben sollen, von dem Fetischkapitel und dem Mystizismus und von der Einsicht, die Marx ja offensichtlich schon früh hat, wenn auch nicht in diesen Begriffen, dass die Gesellschaft, so wie sie funktioniert oder die Ökonomie, wie auch immer, so funktioniert, dass wir keinen Begriff von ihr bekommen können. Dass sie sich selber verschleiert, dass Theorie ein ganz problematisches Ding ist, dass das nicht einfach da reinbohren kann. Das sind jetzt meine eigenen Worte. Ja. Ich frage jetzt einfach dann mal, ist das nicht ein bisschen ein Schlüssel für ihn? Auch schon für den Jungen?
Ja, was mir wichtig war, war eigentlich die Entwicklung dahin zu zeigen. Ja, weil das kann man jetzt so sagen, die Gesellschaft verstellt die Erkenntnis von sich selbst. Ja, und das klingt irgendwie auch ganz gut. Ja. Und worauf es mir ankam, war tatsächlich zu zeigen, dass das nicht einfach so vom Himmel fällt, sondern dass es da ein Ringen darum gibt, an diesen Punkt zu kommen. Und das hat vielleicht auch etwas mit dieser Unzufriedenheit zu tun, die du beim Lesen des Buches verspürst, dass mit den Ideen das alles nicht so richtig hinhaut. Ja, Marx sieht ganz viele Sachen, die nicht funktionieren. Bei sich selber nicht und bei anderen nicht. Wenn es jetzt um die Kräfte der Geschichte geht, ja, um dieses Beispiel aufzugreifen, da sieht er, dass es nicht funktioniert, sich hinzustellen und sich auszumalen, wie die befreite Gesellschaft aussieht. Und es bringt auch nichts, sich über den Begriff der Gerechtigkeit oder über den Begriff der Freiheit klar zu werden. Ja, das ist das, was die anderen alle machen zu seiner Zeit. Und da sagt er, ja, da kann man ganz viel darüber nachdenken, aber das verändert die Wirklichkeit nicht. Wir müssen uns also fragen, warum die Menschen nicht einfach frei und gerecht leben. Wenn doch Hegel schon gesagt hat, ja, die Freiheit ist das, worauf es in der Geschichte einfach hinausläuft. Wir müssen sie nur noch verwirklichen. Was hält denn die Freiheit jetzt eigentlich auf? Und das bringt ihn zu dieser Frage nach den wirklichen Kräften. Das heißt aber noch nicht, dass er die Antwort hat auf die wirklichen Kräfte. Denn die Antworten, die er dann gibt, das ist so etwas wie das Proletariat. Ja, und da ganz typisch am Anfang, ja, der Aufstand der schlesischen Weber, wo er sagt, naja, die schlesischen Weber, die sind noch viel weiter als das englische Proletariat, ja, was er später dann gar nicht mehr sagen würde. Aber was er dann gegen Hugo, der damals gerade sein neuer Feind ist, vorbringt, zu sagen, du stellst dich dahin und sagst, die kämpfen da nur irgendwie für ihren lokalen Mist und da kommt keine gute Gesellschaft dabei raus. Nein, das sind genau die richtigen, am weitesten fortgeschrittenen, am weitesten denkenden in ganz Europa, die tatsächlich etwas machen und aus deren Bewegung heraus nur die neue Gesellschaft entstehen kann. Da ist ein wahrer Gedanke dabei, aber der wahre Gedanke führt sofort wieder zu neuen Problemen. Ja? Warum funktioniert es nicht? Warum macht das Proletariat nicht das, was es soll? Und es macht ja schon zu Marx Lebzeiten nicht das, was es soll. Ja? Es muss erstmal zu diesem Proletariat überhaupt werden. Und dann ist das avancierteste Proletariat, das es gibt, das englische Proletariat, das setzt den 8-Stunden-Tag durch. Wirklich ein großer Erfolg, ja? den die da haben. Und dann will er mit denen die internationale Arbeiterassoziation machen und plötzlich sagen die, wir interessieren uns mehr so für Gewerkschaftsfragen. Und dieses Ganze mit der Revolution ist uns jetzt nicht ganz so wichtig. Eine wahnsinnige Enttäuschung. Und die Frage ist immer, warum? Und das führt ihn dazu zu fragen, warum sehen die ihre Stellung in der Gesellschaft so, wie sie sie sehen? Und da kommt man dann zum Fetisch. Und zu der Frage nach dem Fetisch, die wird darüber motiviert.
Also kann man so zusammenfassen, also dass Marx als Linkshegelianer sich von den Rechtshegelianern sozusagen insofern absetzt, als die ja sozusagen den preußischen Staat erstmal befürworten als die Verwirklichung dessen, was gerade möglich ist. Und er sieht eben eher die Probleme darin. Also, dass es eben alles nicht reicht, dass es eben nur von einer Perspektive aus möglich ist. Nämlich von Seiten derjenigen, die eben dann beispielsweise auch Eigentum und Produktionsmittel haben. Allerdings ist es ja dann so, dass ja dann doch irgendwie in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts sich ein Drittel der Länder auf der Welt ja sozialistisch nannten und sich auch auf Marx berufen haben halt, was jetzt nicht mehr der Fall ist. Und da stellt sich doch trotzdem wiederum die Frage, die wir ja schon mal hatten, was sozusagen das Charismatische, dieses ja doch mit trockenen Texten hantieren, Menschen ist. Also wie kann dieser Theoretiker und Journalist, der ja auch nicht so viel Erfolg hatte, derartig die Welt verändern? Oder hat er es überhaupt? Oder hat sich das auch verändert? Also die Perspektive auf diese Sicht, zum Beispiel nach der Wende, wo Marx eine ganze Weile jetzt, 20 Jahre, vielleicht kaum noch eine Rolle spielte, wäre eine Anschlussfrage.
Ja, ich will vielleicht ein Wort noch zum Erfolgreich sagen. Also wo Marx wirklich erfolgreich war, das war tatsächlich als Journalist. Als Journalist hatte er das größte Publikum überhaupt. Ja, also er ist weltweit gelesen worden, er war bei diesem New York Daily Tribune Zeitungskonglomerat, die eine wahnsinnige Auflage hatten, die tatsächlich weltweit gelesen wurden, von den USA bis nach Europa. Und da war er der beliebteste Leitartikel überhaupt. Ja, und zeitweise auch der bestbezahlte, bis es dann zur Wirtschaftskrise kam. Ja, also, aber die eigentliche Frage war ja, wie konnte Marx so einen Erfolg haben? Den konnte er natürlich nur haben, weil die deutsche Sozialdemokratie, also insbesondere die deutsche Sozialdemokratie und auch dann später die russische Sozialdemokratie, sich so stark auf ihn bezogen haben. Die haben ihn erfolgreich gemacht. Die haben ihn nicht unbedingt gelesen, ja, also, aber die haben ihn verlegt, die haben dafür gesorgt, dass diese ganzen Texte, die heute immer noch ediert werden, aufgehoben wurden, dass die weitergegeben wurden. Und die haben ihn auch dafür benutzt, und da hat der Engels sicher auch einen großen Anteil daran, um zu sagen, das ist das wissenschaftliche Genie, das uns verbirgt, dass wir auf der richtigen Seite der Geschichte stehen.
Allerdings hat auch Liebknecht dann sozusagen eben vorgeworfen oder gesagt, also dass Theorie und Praxis offenbar zweierlei sind. Also das, was er gesagt hat, kann so nicht umgesetzt werden. Und da gab es ja auch ein Eklat, also den beschreibst du auch am Ende des Buches, also wie Liebknecht und auch Bebel halt also sozusagen ihre Politik der kleineren Schritte dann versucht haben, gegen Marx zu setzen und Marx dann völlig aufgegeben hat, also politisch aktiv zu werden.
Ja, politisch war Marx in seiner Zeit nicht besonders erfolgreich. Am erfolgreichsten war er tatsächlich noch mit der ersten Internationale, also der Internationalen Arbeiterassoziation. Und da kurioserweise auch in der Zeit, in der er selber nicht im Rampenlicht stand. Also er hat sehr viel für diese internationale Arbeiterassoziation getan. Er hat die ganzen Statuten geschrieben und wenn die irgendwelche Manifeste herausgegeben haben oder irgendwelche Stellungnahmen, dann hat er das immer vorbereitet, aber nie in seinem Namen, sondern das wurde dann immer von einer Versammlung nochmal gelesen und dann verschickt. Und
das war eine große Enttäuschung. Da gibt es so ein Kapitel, also für mich beim ersten Lesen, ich habe es dann noch einmal gelesen, aber da heißt ein Kapitel Politik, ja, und dann kommen diese Sachen, also da schreibt er irgendwelche Statuten und dann streitet er sich mit der einen Fraktion, da gibt es eine andere Sektion und so weiter. Beliebiger Parteienstreit von irgendeiner, das könnte irgendeine Partei sein, wo die Leute sich die Köpfe einhauen, wo sie versuchen, was auf die Beine zu stellen und wo das dann nicht klappt. Ich dachte, was sucht das in diesem Kapitel? Das kann man da nicht sagen, da ist nichts weiter rausgekommen, das lassen wir weg. Ich habe es dann zum zweiten Mal gelesen und habe dann verstanden, dass es dir darum geht, sozusagen, was du jetzt auch schon gesagt hast, sozusagen die innere Unruhe herauszustellen und dieses permanente Arbeiten. Und das kann man ja heute auch, sagen wir mal, besser als vor längerer Zeit, weil es inzwischen ja auch sehr viel mehr veröffentlicht ist, auch aus den Manuskripten. Es hat mehrere Epochen gegeben der Veröffentlichung von sozusagen dem verborgenen Marx im 20. Jahrhundert. Und jetzt liegt das alles so relativ offen da. Und jetzt kann man sozusagen die Unruhe dieses Geistes auch besser erkennen. Ja. Und insgesamt denke ich, dass so eine Art Rahmung durch Foucault, der nicht zufälligerweise die erste und die letzte Fußnote bestimmt, wo der, du zitierst aber dann den Satz, den bösen Satz von Foucault nicht, dass Marx im Denken des 19. Jahrhunderts schwimmt wie ein Fisch im Wasser und sich von Ricardo insofern nicht unterscheidet. Wie du übrigens auch zum Beispiel an einer Stelle sagst, in diesem Text, wieder in irgendein Vorwort, in Vorworten war er immer besonders rhetorisch brillant, in diesem Text seien unglaublich viele ganz wichtige Marx-Zitate, die rauf und runter zitiert würden. Ja, also mir hätte es jetzt schon geholfen, dass, wenn du sie auch mal zitiert hättest, statt nur zu sagen, es gäbe so viele. Ja. Also diese Zurückhaltung, sich mit der Unruhe, mit dem, was ihn sozusagen auch längerfristig bewegt, zu beschäftigen, geht dann schon ein bisschen auf Kosten einer sozusagen einer Spannung, in der er steht. Also man erfährt auch sehr wenig von der Zeit. Ist natürlich eine Einführung in einem philosophischen Verlag und für ein philosophisches Publikum, aber darf man das einfach so machen?
So wenig über die Zeit zu sagen? Ich denke schon, ja. Ja, warum nicht?
Weil zum Beispiel mit den Rechts- und Linkshegelianern, mit den verschiedenen Fraktionen der Linkshegelianer, dann öfters solche Gruppenetiketten reinkommen, die ich dann, bei mir ist die Beschäftigung mit diesen Sachen jetzt alles 40 Jahre her, ich habe auch mal das Kapital gelesen, mit einem Freund zusammen habe ich eine Studiengemeinschaft gegründet und wir haben versucht, das zu verstehen, also das war vor sehr langer Zeit. Also zurück zu diesem Buch, also du operierst dann schon mit Begriffen aus der Philosophiegeschichte, die man aber nicht so richtig versteht. Also man versteht nicht, warum die Linkshegelianer links sind. So, das wird einfach nur benannt. Und diese vielen Begriffe, die aus der Philosophiegeschichte geborgt werden und dort sinnvoll sind, die finde ich erklärungsbedürftig. Und ich könnte mir das leichter vorstellen, dass man das mit dem Verweis auf Zeit, Lagerdenken und wechselseitige Bezeichnungen auch mal hätte einholen können. In den Fußnoten ist einiges drin, das muss ich zugeben, was das noch ein bisschen klarer macht. aber es ist sonst wirklich das Porträt eines unruhigen, an seinen eigenen Misserfolgen verzweifelnden und trotzdem immer weiter arbeitenden Denkers, der sozusagen total empfindlich wird, wenn andere sowas Ähnliches sagen wie er, aber gerade eben nicht so ganz genau. Und dann erkennt er sich darin, also es gibt eine längere Passage über Max Stirner, von dem gesagt wurde, Marx sei besonders wütend auf ihn gewesen, weil er eben so, ihm so ähnlich war in vielen Grundüberzeugungen. Also das ist schon sozusagen das spannende Porträt eines wirklich philosophischen Denkers. Ist Marx für dich ein Philosoph und wenn ja, ist dann die Ökonomie eine philosophische Disziplin?
Also Marx ist für mich ein philosophischer Autor. Und was er mit der Ökonomie macht, ist etwas zutiefst Philosophisches. Er versucht sie nämlich als eine Wissenschaft zu begründen. Also was er sich fragt ist, und das versucht er dann auch noch vorzuführen, ja, also es bleibt nicht nur dabei, das abstrakt aufzuschreiben, sondern er versucht tatsächlich vorzuführen, wie die Ökonomie als Wissenschaft funktionieren kann, im Gegensatz zu dem, was die Ökonomen seiner Zeit machen. Und wir reden also über die politische Ökonomie, also über das, was heute Volkswirtschaftslehre heißt. Und das war damals eine neue Wissenschaft, ja, da findet er viele Leute gut, Smith und Ricardo, der schon genannt wurde, sind Leute, die er gut findet, wo er sagt, da ist schon viel zu sehen, aber wenn wir das jetzt wirklich als Wissenschaft betreiben wollen, dann müssen wir uns nochmal Gedanken darüber machen, wie wird es eine Wissenschaft eigentlich aussehen. Und das scheint mir ein Sinn des Wortes Kritik in Kritik der politischen Ökonomie zu sein, so wie bei Kant die Kritik der reinen Vernunft nicht bedeutet, dass man sagt, man ist gegen die reine Vernunft, sondern man versucht ihren Platz zu begründen, also die Ansprüche, die sie erheben kann, herauszufinden, zu analysieren, das zu begründen. So versucht Marx in einem Sinne des Wortes Kritik der politischen Ökonomie auch herauszufinden, was kann uns die politische Ökonomie eigentlich sagen, wie kann sie als eine Wissenschaft funktionieren. Und insofern ist auch die politische Ökonomie, die Marx schreibt, mit einem philosophischen Hintergrund geschrieben. Er hätte die gar nicht schreiben können, wenn er nicht diesen ganzen philosophischen Reflexionsapparat im Hintergrund gehabt hätte.
Also und deswegen kommt es auch relativ spät, also dann, als er dann 40 wird und in London ein bisschen ein ruhigeres Leben führt, so stelle ich mir das vor, besseren Zugang zu Quellen hat. Also er arbeitet in den Bibliotheken da und ist eine sehr gute Bibliothek. Ich habe jetzt einfach mal eine Nachfrage zu dem Wort Revolution, weil auf der einen Seite hast du jetzt betont, was ja auch eine gewisse Tradition hat in der Marx-Interpretation, zu sagen, er hat sozusagen einen wissenschaftlichen Anspruch gehabt. Und der wissenschaftliche Anspruch bei ihm sozusagen ist kritisch gegenüber den vorhandenen Nationalökonomien und so weiter, die ihm zu beschreibend sind irgendwie, weiß ich nicht ganz genau.
Es gibt doch die ihm begrifflich fehlzugehen scheinen an bestimmten also es gibt so ein Problem wie, was ist der Wert der Arbeit? Ja, also ist ein Problem, das die politische Ökonomie seiner Zeit hat. Wir haben uns immer gefragt, ja, wie bestimmen wir jetzt den Wert der Arbeit, weil sie hatten eine Arbeitswertlehre, das heißt alle Waren bestimmten sich über die Arbeit, die da drin steckt, und dann war die Frage, was ist der Wert der Arbeit, weil ja manche Leute arbeiten gegangen sind und dafür dann für ihre wahre Arbeitskraft, wie Marx dann sagt, Geld bekommen haben. Die anderen haben gesagt, für ihre wahre Arbeit. Und da gab es dann alle möglichen Verwicklungen um der Wert der Arbeit, und das ist so ein Punkt, an dem er dann sagt, hier muss man begrifflich genauer analysieren, worum es geht, und wir müssen von Wert der wahre Arbeitskraft sprechen, nicht vom Wert der Arbeit, weil
und verstehe ich das richtig, dass zu seinem wissenschaftlichen Anspruch auch gehörte, durch diese ökonomische Beschreibung oder durch das tiefe Eindringen in die ökonomischen Verhältnisse auch die Veränderbarkeit der Gesellschaft mit zu erfassen, dass er das nicht als ein stillstehendes System beschreiben wollte? Wenn das so ist, vielleicht lese ich das falsch, kannst du mir sagen, dann hätte ich eben die Frage zu den Passagen, die ich nicht ganz verstanden habe im ersten Teil, wo er auf die Revolution setzt. Und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, auf eine Veränderung, die als Veränderung da ist, ohne auch unbedingt geplant sein zu müssen. Während alle anderen sagen, erst muss der richtige Begriff da sein und dann kann man sozusagen Theorie in Praxis umsetzen. Hatte er ein komplexeres Verhältnis, Auffassung des Verhältnisses von Theorie und Praxis. Stimmt es? Und gibt es dann endlich natürlich die Frage, gibt es einen Gegensatz zum frühen, zum späten Marx?
Also den Gegensatz, es gibt ganz viele Gegensätze zwischen dem frühen und dem späten Marx, und es gibt aber auch Kontinuität. Also das ist problematisch. Da auf der einen Seite gibt es ja so eine Tradition, die sagt, es gab da 1845 einen Bruch, da hört der frühe Marx auf, bis dahin war alles nur so ein bisschen idealistisch, überschwängliches Schreiben, auch ganz gut zu lesen, aber das ist nicht so wichtig. Und dann kommt der wissenschaftliche Marx, der macht was ganz anderes. Das glaube ich nicht. Aber dadurch, dass ich denke, dass er die ganze Zeit so ein Getriebener war von diesem Problem, gibt es natürlich immer wieder auch Veränderungen in dem, was er da zu beschreiben versucht. Und du hattest aber deine Frage angefangen mit der Frage nach der Revolution. Und das hatte ich jetzt so ein bisschen verloren, weil wenn wir jetzt versuchen, an diesen Begriff der Revolution aufzuziehen. Der frühe Marx hat das Problem, wie du es beschrieben hast. Die Leute sagen immer nur, so sollte die Gesellschaft aussehen und denken dann, wenn das alle gelesen haben, wie die Gesellschaft aussehen soll, dann werden sie es schon machen. Und es passiert aber nicht. Und kommt zu dem Punkt zu sagen, naja, Revolution muss anders stattfinden. Wir müssen uns darüber fragen, was die Revolution eigentlich ist. Und fängt dann an, über ökonomische Verhältnisse nachzudenken, darüber, warum die Leute keine Revolution machen. Also sie machen deswegen keine Revolution, weil sie ja in ihrem Alltag ständig doch ihr Leben produzieren und reproduzieren müssen. Also sie müssen was zu essen, was anzuziehen, all das müssen sie herstellen. Und wenn ihnen jemand sagt, wir könnten das alles ganz anders machen und sie sehen aber nicht, wie sie dann die Sachen herstellen können, dann verändert sich nichts. Also versucht er, die Analyse auf eine andere Ebene zu heben. Und das ist dann die Ebene des Produzierens, des gemeinsamen Produzierens, wo er ganz schnell zu dem Punkt kommt zu sagen, die Art und Weise, wie produziert wird, da hängt das Technische mit dem Sozialen, all das hängt miteinander zusammen und lässt sich deswegen nicht so ohne weiteres voneinander trennen. Hier muss also eine komplexe Veränderung stattfinden.
Aber ich habe das immer noch nicht verstanden, weil du hast so vorhin selber das mit diesen Weberaufständen genannt und dass da Marx der Meinung war, anders als andere Leute, dass der Aufstand als solcher schon gut genug war, auch wenn er sozusagen mit der falschen Ideologie war. Habe ich das jetzt ganz falsch aufgefasst?
Ja, das ist nicht falsch. Mhm. Das ist eine Überzeugung, die auch bei ihm bleibt. Ja? Also, die Leute, die davon betroffen sind, also in dem Fall die Weber oder dann später das Proletariat oder Leute, die irgendwie kein Eigentum haben, von dem sie leben können, diese Leute sind diejenigen, die die Veränderung der Gesellschaft in Gang setzen müssen und die Veränderung der Gesellschaft auch hervorbringen müssen und für die es auch gar keinen Plan gibt. Ja? Also wo man sagen kann, wie die utopischen Sozialisten, ja, die so einen Plan hatten, zu sagen, wir leben dann alle in so Häusern zusammen und von 10 bis 9 wird produziert und dann wird Mittagspause gemacht und dann singen alle ein Lied und dann wird nochmal produziert. Also gibt es ja so ganz, ganz klare Pläne. Das lehnt er alles ab. Ja, also von daher ist das dieses eine Moment, dass er sagt, da gibt es eine Auseinandersetzung in der Gesellschaft, einen Konflikt in der Gesellschaft, der vorangetrieben werden muss und ohne den es zu diesen Veränderungen nicht kommen wird. Und dann gibt es aber das nächste Problem. Denn selbst wenn ich sage, dass das so ist, ist ja immer noch die Frage, wogegen wenden sich die Leute eigentlich? Und das ist etwas, was im Spätwerk eine viel größere Rolle spielt, diese Passagen zum Fetischismus, die du angesprochen hast, wo man dann, oder wo Marx dann versucht, genauer zu verstehen, warum eine Vorstellung von der Gesellschaft, in der man lebt, obwohl man sie als ungerecht und als ausbeuterisch empfindet oder als nicht gut für einen, dann doch nicht so einfach dazu führt, dass man sie überwindet. Und das ist nochmal eine ganz andere Analyseebene, die aber die erste Ebene nicht aufhebt und die immer noch nicht dazu führt, dass man sagt, und dann entwerfen wir jetzt eine Utopie, ja, eine Blaupause für die fast kapitalistische Gesellschaft.
In dem Zusammenhang stellt sich mir die Frage, nach Marx ist es ja so, dass sich erstmal die Produktionsverhältnisse auch erstmal geändert haben müssen und sozusagen das Elend auch begriffen werden muss und eine Klasse entstehen muss, die sich unter diesen Produktionsbedingungen nicht mehr selber reproduzieren kann. Die Frage jetzt, oder der Schwenk zu heute, kannst du dir vielleicht vorstellen, dass die veränderten Produktionsbedingungen, die es ja heute auch gibt, eine derartige Kraft entfalten können, dass es wieder zu einer, oder welche Klasse wäre es dann, die sozusagen sich erheben müsste und wie würde denn eine derartige Revolution vonstatten gehen? Siehst du da irgendwie, kann man da eine Analogie ziehen oder denkst du, ich meine, klar ist, dass die Geschichte sich nicht einfach wiederholt, das hat, glaube ich, selbst Marx auch so gesehen, also insofern ist Abstand zu nehmen von so einem mechanistischen Determinismus, den er sozusagen dann nannte, aber könntest du dir vorstellen, dass die veränderten Produktionsbedingungen, die jetzt herrschen, tatsächlich auch eine Veränderung bringen könnten?
Ja, als der, das führt jetzt zum Begriff des Proletariats als dieser Klasse,
die ja, diese Veränderung. Die Klasse des Proletariats wird jetzt schwierig, weil es es so nicht mehr gibt.
Naja, das ist eben die Frage, was man darunter versteht. Ja? Und, die, und auch das ist bei Marx ganz unterschiedlich. Ja? Auf der einen Seite gibt es das Proletariat als die, die einfach wirklich da sind. Ja? Auf der anderen Seite gibt es aber jetzt, gerade wenn man ins, ins Kapital schaut, ganz andere Vorstellungen vom Proletariat. Eine Vorstellung vom Proletariat, die viel, viel abstrakter ist in gewissem Sinn. Weil sie nämlich nur davon ausgeht zu sagen, die einen sind die, die von der von fremder Arbeit leben können. Ja. Das sind diejenigen, die über das Kapital verfügen. Ja, verfügen ist schon fast zu viel gesagt, aber die das Kapital haben, Kapitalisten. Und die anderen, die arbeiten müssen, um ihr Leben erhalten zu können und für andere arbeiten müssen, um ihr Leben erhalten zu können. Und das ist schon das Proletariat. Und das gibt es ja heute genauso wie, wie damals. Ja? Aber ohne, dass man jetzt immer die Vorstellung haben muss von Leuten, die in, unter Bedingungen arbeiten, dass sie irgendwie nach zwei Jahren sterben, weil sie wie in diesem Kinderbuch, das, das du schon doch in der Schule gelesen hast, Moore und die Raben von London, ja, also wo die alle so in Lumpen rumlaufen und eigentlich man sich wundert, dass sie überhaupt eine Woche überleben. Also diese Art von Verelendung ist ja gar nicht Voraussetzung dafür, in der Gesellschaft eine Position einzunehmen, in der man merkt, nach dieser Analyse, die Marx hat, merkt, dass, dass man für andere arbeitet und dass, man gar nicht, dass es gar nicht um einen selber geht, sondern dass es eigentlich nur darum geht, dieses Verhältnis, dieses Kapitalverhältnis immer wieder zu produzieren, zu reproduzieren, immer wieder herzustellen und dass dieses soziale Verhältnis etwas ist, was sich verselbstständigt. Und ökonomische Krisen kennen wir heute auch. Ja? Und dass in ökonomischen Krisen die Menschen plötzlich merken, dass es nicht um sie geht. Und das ist auch, dass da auch die guten Worte irgendwann nichts mehr helfen. Das sind ja Erfahrungen, die periodisch immer wieder gemacht werden. Da muss man gar nicht jetzt in weltweiten Maßstab gehen. Dass das jetzt heißt, dass diese, dass aus dieser sozialen Position auch eine politische Kraft wird, das war für Marx damals auch schon klar, dass diese politische Kraft organisiert werden muss. Dass die nicht einfach entsteht, ja, sondern dass, deswegen hat er, deswegen das Kapitel über die Politik. Ja, immer wenn es irgendwie eine Revolution gab, immer wenn es ein politisches, politisch was zu organisieren gab, was dem Aussichtsreich erschien, dann hat er das gemacht. Ja, dann hat er auch seine theoretische Arbeit liegen lassen. Dann war das immer wichtiger, weil egal, was man da noch alles verstehen konnte, Veränderung konnte eben nur daraus hervorgehen. Und dann kann man sagen, naja, also die SPD macht das heute nicht, die Linkspartei macht es auch nicht. Gibt es so eine Kraft gerade nicht. Ja? Aber das ist jetzt kein Fehler der Analyse.
Ich frage mich, in der Kunstgeschichte würde man jemanden wie ihn vielleicht eher würdigen können als so einen Interventionist, einen, der sozusagen reagiert, der interveniert und so etwas. In der Philosophiegeschichte zählen solche inkonsequenten Leute leider nicht so viel. Ich will noch mal eine Frage stellen, die zu der, zum Gegenwartsbezug passt.
Du bist doch der erfolgreichste Autor deutscher Sprache überhaupt. Also wenn man jetzt die letzten Wochen nochmal Revue passieren lässt, Empfang beim Bundespräsidenten.
Wer jetzt?
Marx.
Ja. Marx war beim Bundespräsidenten?
Nee, Marx war nicht mehr, aber es wurde zu seinen Ehren, zum 200. Geburtstag wurde da ein Empfang gemacht, wo...
Ja gut, wenn die Leute nur richtig, richtig tot sind, dann kann man das machen, ja.
Und ja, aber, das ist die, aber in der Philosophiegeschichte sind alle tot.
Ja, man kann sie aber noch töter machen, ja. Also das ist ja eben, also das ist auch so eine Art Kühlschrank, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ja. Also Marx wird als Autor seiner Schriften hier dargestellt und das heißt gnadenlos in die Chronologie seiner Produktivität, seiner schriftstellerischen Produktivität hineingedrückt, ohne Blick nach links und rechts, mit Ausnahmen. Ja, also ab und zu diese Foucault-Zitate, diese unvermutet auftauchenden. Und dann gibt es eine Stelle, wo du Lenin und Althusser zitierst. Warum war das nötig an der Stelle? Oder was sagt uns das? Warum der Autor Schmidt, der ansonsten den Marx immer 1848, 1857, 1864 und plötzlich Lenin und Althusser. Bei einer Stelle gehst du in die Rezeptionsgeschichte rein, die ansonsten auf einer einzigen Seite hinten sozusagen als übermächtig und endlos dargestellt wird. Und da sollte man gar nichts dazu sagen, was ich gut verstehen kann. Das ist übermächtig. Ja. Aber da an der Stelle, warum die Ausnahme?
Ja, das ist ja die Stelle, wo es plötzlich um den Materialismus geht. Und weil der Materialismus, glaube ich, jetzt philosophiegeschichtlich die wirkmächtigste Vokabel ist, die mit Marx überhaupt verbunden wird. ging es mir an dieser Stelle darum zu zeigen, dass das, was Materialismus bedeutet oder was gesagt wird, was das bedeutet, dass das alles andere als klar ist. Es gibt ja schon, also auch wenn hier so getan wird, als ob nicht, es gibt ja schon eine philosophie-geschichtliche Einordnung von Marx. Also ihn von Hegel her zu lesen, bedeutet ja, etwas mit ihm zu machen. Ja? Also ihn in einer bestimmten Richtung auch nicht zu lesen. In der Richtung, die sagt, es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Idealismus und Materialismus. Und aus dieser Sicht ist es vielleicht konsequent, an der Stelle, wo dann sozusagen ein zentrales Zitat für den Materialismus kommt, zu sagen, naja, also was bedeutet das denn jetzt bitte? Und dann hat man prominente Figuren, ja, mit Lenin, der ein ganzes Buch geschrieben hat, um den Materialismus gegen sein falsches Verständnis zu verteidigen.
Hat denn Lenin die Philosophiegeschichte?
Nee, Lenin, das ist ja auch ein grauenhaftes Buch. Ja, aber das versuche ich ja zu zeigen an diesem Zitat, ja, dass das überhaupt nicht weiterhilft. Ja. Und dann hatten wir jemanden, der durchaus in die Philosophiegeschichte gehört, wie Althusser, der sehr klug ist und der sehr interessante Sachen zu sagen hat, der auch sehr einsichtsvoll ist, wenn es darum geht, dass im Idealismus ein gewisser Empirismus steht. Das ist wirklich alles großartig. Aber auch der hilft uns mit dem Materialismus dann an dieser Stelle nicht weiter. Und das sollte da gezeigt werden gegen meine sonstige Zurückhaltung.
Mich würde noch interessieren, wie du selber diese Übersetzungsleistung einschätzt. Also auf der einen Seite tiefschürfende philosophische Ideen auch, alles umzukrempeln, umzuwälzen, die Dinge von einer ganz anderen Perspektive zu sehen, das zeichnet ihn ja schon sehr aus. Und das kann man auch nicht einfach in der Philosophiegeschichte unter den Tisch kehren. Auf der anderen Seite aber der politische Aktivismus seiner eigenen Person auch und dann das Nicht-Bemerken, dass diese Dinge, die er denkt, auch natürlich vermittelt werden müssen. Und das übrigens finde ich ein kleines Manko am Buch auch. Für eine Einführung ist es schwer zu lesen. Und ebenso verhält sich das, glaube ich, auch immer mit diesen Marx-Büchern, Texten halt. Also es ist einfach für diejenigen, die er eigentlich mobilisieren und ansprechen möchte, ist es unheimlich schwer, glaube ich, ohne eine Anleitung, ohne Seminare und so weiter, die Leute tatsächlich zu organisieren, zu begeistern und überhaupt zu vermitteln, was er möchte, weil das einfach zu kompliziert ist. Und du sprichst die Kompliziertheit ja auch hin und wieder in dem Buch an.
Ja, also was man ganz deutlich sagen muss, ist, Marx hat Vorträge für Arbeiter gehalten, hat vielleicht auch mal eine Rede für Arbeiter geschrieben, aber seine theoretischen Arbeiten hat er nicht für Arbeiter geschrieben. Ja, also das war überhaupt nicht sein Publikum. Er hat das alles für sich selber geschrieben. Er hat es auch nicht für Engels geschrieben oder für irgendjemand anderes. Er wollte dann spätestens beim Kapital endlich die Früchte seiner Arbeit und seines langen Nachdenkens ernten und auch Anerkennung genießen, ja, also von anderen Professoren, also von Professoren überhaupt, ja, für Ökonomie. Die hat er nicht bekommen, aber selbst wenn er sie bekommen hätte, hätte er wahrscheinlich gesagt, die haben es alles nicht verstanden und es war alles falsch, was die da reinlesen, und hätte sich wieder aufgeregt und noch ein Buch geschrieben. Aber eigentlich geht es eben darum, selber mit diesem Problem klarzukommen. Und das, also ich finde das faszinierend, aber das muss man wissen. Ja? Und das Ziel, das ich mit dem Buch verfolgt habe, war, dass wenn man dann eintaucht in dieses Werk, ja, und diese Texte liest, dass man zumindest eine Idee hat, worum es da Marx jetzt gehen könnte. Ja, weiß nicht, ob das gelungen ist, ja, aber das war sozusagen der Anspruch, weil man sich ja schon fragen kann, warum nicht jetzt einfach drei Schriften nehmen, irgendwie die drei bekanntesten, was zum Manifest zum Kapital und was weiß ich noch zur deutschen Ideologie zu schreiben, sondern warum dieses chronologische Hindurchschreiten durch den Text, um eben diese Vielfalt der Problemlagen auch zumindest kenntlich zu machen. Also, dass man dann nicht mit so vorgefertigten Schablonen in diese Texte hineingeht und denkt, ist ja alles irgendwie klar, das ist Materialismus, das ist Idealismus, das ist früher Marx, das ist später Marx und am Ende siegt das Proletariat.
Wie war denn dein eigener Anspruch? Also will dein Buch mit irgendeinem Vorurteil oder einer Standardmeinung aufräumen? Hast du da selber Ambitionen gehabt, da noch einen ganz eigenen Akzent reinzusetzen? Vielleicht auch etwas Modernes? Also zu fragen, also kommt zum Beispiel jetzt nicht so vor, wie aktuell ist sozusagen noch Marx halt? Also ist er jetzt irgendwie überholt oder kann man ihn weiterdenken, halt so wie Hegel weitergedacht werden konnte?
Ja, also ich denke, jedes von diesen Büchern, man liest sie ja immer nur, um irgendetwas zu erfahren, was einen selber beschäftigt. Also insofern ist Philosophie sowieso immer nur zum Weiterdenken da und nicht, ich wüsste gar nicht, warum man das sonst lesen sollte. Was jetzt mein Ansatz war, von dem ich dachte, er wäre irgendwie originell, aber das muss ich so ein bisschen relativieren, ist, mein Ansatz war zu sagen, dieses Problem, das Marx antreibt, das lässt sich identifizieren und das ist das Problem der Verwirklichung der Freiheit. Das finde ich jetzt nach der Geschichte des 20. Jahrhunderts und nach dem Marxismus, dachte ich, wäre das jetzt nicht so die gängigste Lesart und eine, die man nach vorne bringen könnte, jetzt angesichts dieser ganzen Neuerscheinungen zum 200. Geburtstag von Karl Marx, bin ich da nicht völlig isoliert mit diesem Ansatz, um es mal vorsichtig zu sagen.
Wir geben gleich das Mikrofon rum, damit wir die Diskussion in die große Runde erweitern können. Aber ich will noch eine Frage loswerden, gerade im Anschluss an das Letzte. Also die Verwirklichung von Freiheit, das ist dann ein sehr abstrakter Begriff. Ja? Ja. Und das erlaubt natürlich zu sagen, Marx ist ein Hegelianer. Und da könnte man jetzt auch noch woanders hingehen. Ist das, ich meine, ich muss es ja akzeptieren, dass das das ist, was sozusagen du da auch herausstellst. Und man kann mit so einem Buch tatsächlich ja nun nicht auch alles machen. Es ist immerhin schon sozusagen eine gewisse interpretatorische Leistung, überhaupt sozusagen eine Kontinuität in diesen vielen wechselnden Anlässen seines Schreibens auch zu finden. Ja? Also das hat es mir beigebracht, dass es eben nicht jetzt so wichtig ist, den frühen vom späten Marx zu unterscheiden und den aufgeregten Journalisten von dem sozusagen problematisierenden Ökonomen, sondern dass man eher gewinnt eine Figur, die auch selten ist im 19. Jahrhundert und vielleicht sowieso sehr selten ist, nämlich die, was mich immer sehr beeindruckt hat. Also für mich gehört Marx neben Benjamin und Foucault zu den großen Leuten, die eben in der Bibliothek versucht haben, durch das Studium die Welt zu verändern. Also die einfach eine irre Aufmerksamkeit entwickelt haben und auch eine große Geduld, weil sie selber sich vor einem schier unermesslichen Problem wähnten. Ja? Nämlich nicht nur, was irgendwie die Welt vorantreibt, sondern warum es auch bisher noch keiner gesehen hat. Oder warum die Theorien so ersichtlich platt und daneben sind. Ja? Diese doppelte Motivation, das kommt sehr gut raus als Frage. Leider keine Antwort, ja? Oder keine Antwort, die sozusagen der Prüfung standhält. Also mit anderen Worten, ist das auch ein Versuch, den Marx jetzt anders als in einer politischen Philosophie, in einer Grunde theoretischen Philosophie zu nobilitieren, ihn da zu verhaften?
Es geht mir eher tatsächlich um die Frage der Aktualität, also warum das heute noch lesen. Und da glaube ich, dass wir eigentlich immer noch in derselben Situation sind wie Marx, vom Grundsatz her, dass nämlich Freiheit nicht verwirklicht ist. Also dass das auf der einen Seite unsere ganze moderne Subjektivität bestimmt, dass wir sagen, wir machen die Geschichte selbst, wir wissen nicht genau wie, aber wir machen die Geschichte selbst und natürlich ist es das Ziel, dass die Menschen frei sind. Manche sagen auch noch, dass sie gleich sein sollen, dass das notwendig wäre, damit sie frei sind und dass diese wirklich abstrakten Ideale verwirklicht werden können. Und was man bei Marx lernen kann, ist, dass man mit solchen abstrakten Idealen keinen Blumentopf gewinnt. Also wenn ich jetzt das Buch nur geschrieben hätte und immer wieder Verwirklichung der Freiheit in verschiedenen Variationen hingeschrieben hätte, dann wäre nichts gewonnen, sondern dass es darum geht zu verstehen, dass Freiheit, also ein abstrakter Begriff wie Freiheit, in konkreten historischen und gesellschaftlichen und ökonomischen Situationen überhaupt erstmal einen Sinn bekommt. Und weswegen Marx dann, kommt zwar das Wort immer wieder vor, Freiheit, aber selber ja das gar nicht sagt. Ja, sagt er nicht in dem Text, jetzt denke ich schon mal darüber nach, wie machen wir das jetzt mit der Verwirklichung der Freiheit, sondern er sagt, Freiheit im Kapitalismus ist Sklaverei. Ja, hört mir auf mit eurem Freiheitsgerede. Das hängt eben damit zusammen, dass man die Sachen konkreter angucken muss. Und das kann man bei ihm sehen und dann kann man sehen, wie dann tatsächlich eins zum anderen führt und wie man zu keinem Ende kommt, wie man in den Phänomenen tatsächlich immer weiter schauen muss. Und das finde ich deswegen so interessant, weil das zwar den Marx kaputt macht, den du vielleicht noch von deiner Lektüre-Erfahrung kennst, der einem irgendwie sagt, jetzt geht es am 1. Mai zur Revolution und dann wird alles besser. Aber es macht dafür das Denken wieder darüber möglich, was wir eigentlich wollen und was die Probleme sind, die wir in einer Gesellschaft haben. Und dafür liefert Marx ganz viele Instrumente an ganz vielen verschiedenen Stellen, die es wert sind, immer wieder angeschaut zu werden, solange wie die Verhältnisse so sind, wie sie sind.
Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich hätte zwei Fragen als Nicht-Marx-Kenner. Und zwar habe ich mir die Frage gestellt, ob Marx in seinen Werken eine Anthropologie geschrieben hat, vielleicht auch mit Blick auf das, was wir von ihm zum Fetisch-Aspekt gehört haben, oder ob sozusagen seine, wenn ich das richtig verstanden habe, teleologische Welt, historische Weltentwicklungssicht diese Frage nach der Anthropologie verstellt. Und ja, vielleicht können Sie erstmal antworten.
Ja, ich kann dazu was sagen. Also ich würde sagen, wenn es bei Marx überhaupt so etwas gibt wie eine Anthropologie, dann ist es eine ganz minimale Anthropologie. Also bei Marx ist klar, dass der Mensch ein soziales Wesen ist. Und dass diese Sozialität etwas ist, das am Anfang der Analyse stehen muss. Wie die Sozialität dann gestaltet ist und was das alles im Detail bedeutet, da ist ja jemand, der sehr historisch denkt. Also er sagt, das ist historisch veränderlich. Und insofern ist er kein typischer Anthropologe, der jetzt aus dieser Anfangserkenntnis sehr viel herausholt. Sondern die Anthropologie dient eigentlich nur dazu, die Sozialität, also sozusagen einen Grund für die Historisierung zu liefern. Das war die eine Frage. Jetzt habe ich die zweite Frage.
Ich habe noch eine gestellt. Also ich hatte es gerade noch nicht ganz zufriedengestellt. Also ja. Wer die Idee, die Frage danach, warum Revolutionen nicht funktionieren oder nicht funktioniert haben bislang, müsste man da nicht gerade darüber nachdenken, warum der Mensch so ist, wie er ist? Oder also genau diese Frage beantwortet Marx nicht, oder wie?
Ja, ich glaube, es gibt so ein berühmtes Zitat, das ich gar nicht im Buch gebracht habe, wie viele, ja. Aber andererseits habe ich auch sehr viele gebracht, ja, auch in, vielleicht die falschen, aber jedenfalls, dieses berühmte Zitat ist, der Mensch ist das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse. Das heißt, für Marx gibt es das nicht, der Mensch. Und der Mensch ist egoistisch oder gierig, sondern der Mensch entsteht aus diesen, oder die Bedürfnisse, die Antriebe, die Vorstellungen, all diese Arten von Subjektivität entstehen aus dem sozialen Zusammenleben der Menschen heraus. Und deswegen wäre das für ihn kein guter Ansatz, zu sagen, wir schauen uns erstmal an, wie der Mensch ist, und versuchen dann, die Gesellschaft dem anzupassen.
Da müsste der Mensch erst befreit werden, um in den Status gesetzt werden zu können, dass er sich selbst befreien kann.
Ja, solche Probleme ergeben sich dann daraus, ja. Ja, aber deswegen denkt Marx die Revolution zum Beispiel auch nicht als ein einmaliges Ereignis. Also die proletarische Revolution, sagt er, unterscheidet sich von der bürgerlichen Revolution dadurch, dass es nicht einfach den Sturm auf die Bastille gibt, ja, und dann kommt das Neue, sondern die Revolution ist für ihn ein Prozess, in dem die Veränderung dazu führt, dass die Menschen überhaupt erstmal begreifen, was ihre eigentlichen Interessen sind.
Das ist ja alles sehr kompliziert. Ich wollte mal die Frage stellen, mich beschäftigt immer, wenn ich solche Bücher lese, ob man nicht eine Philosophie aus den Verben herausholen kann, also aus dem Produzieren, aus dem Machen, aus dem Aufständigsein oder so. Ist nicht das sehr deutlich aus deiner Darlegung, dass Marx ununterbrochen darüber nachgedacht hat, was eigentlich passiert, wenn wir etwas machen? Also wir machen die Verhältnisse, aber sie bestimmen uns. Das ist ja sozusagen dieses Paradox, ja? wir sind Herr der Geschichte, indem wir deren Determination erleiden. Das ist ja eigentlich ein Problem sozusagen der Freiheit, ja, aber im konkreten Sinne, im Sinne des Machens. Mir wäre eher geholfen, also Freiheit habe ich jetzt schon so oft gehört, dass ich daran nicht mehr glaube, aber das Machen würde mich interessieren.
Aber es ist doch auch eine Form des Sich-zu-sich-Verhaltens, die hier jetzt noch nicht gekommen ist, aber die bei Marx ja auch eine Rolle spielt, also eine Form von Entäußerung und Entfremdung und Aneignung, die dann immer eine Rolle spielt und die sozusagen dann sich in Gattungsentstehung und Geschichtsentwicklung dann zeigt halt. Also es ist ja immer irgendwie sich ein Entäußern und ein Reflektieren über ein sich zu sich selbst verhalten, was es ja dann auch wieder vom Tier unterscheidet, um nochmal darauf zurückzukommen.
Ja, aber gegen das Machen habe ich gar nichts. Ja. Also tatsächlich ist das so. Es geht darum, wie produziert wird. Ja. Und dieses Produzieren produziert das Selbstverständnis, es produziert die Bedürfnisse, es produziert die Verhältnisse, die dann tatsächlich wiederum selber auch das Produzieren bestimmen. Und dieses ineinander Übergehen macht das Ganze ja so schwierig und deswegen zu einem Gegenstand der Analyse, die nicht trivial sein kann.
Ich dachte nur, dass also die Kapitel, diese fünf Kapitel, die heißen also Kritik, Ideologie, Geschichte, Ökonomie, Politik. Und jedes Mal lesen wir darum, dass es das nicht gibt, die Kritik, die Ideologie, die Geschichte, sondern dass es ums Machen geht, ums Verstellen, ums Auflösen und so weiter. Also mir scheint, ich versuche dennoch immer noch dem nachzuspüren, was den Marx so aufregend machte für seine Zeitgenossen. Und vielleicht kann man das überspitzt sagen, ist das Journalistische, dass er tatsächlich etwas so sagte, dass die Leute dachten oder empfanden, er sprach zu ihnen, zu ihrer Zeit, zu ihren sozusagen Konflikten. Ist das nicht eigentlich eine Qualität, die man sonst übrigens bei Philosophen heftig vermisst, diese sozusagen Aktualität? Also Aktualitas wäre jetzt fast ein anderer metaphysischer Begriff, den man da auch reinwerfen könnte. Wärst du dafür offen, dieses Buch nochmal zu schreiben, in dem sozusagen Verben dann maßgebend wären, sodass man dann
Kapitelüberschriften.
Ja, ja.
Mit denen habe ich mich sehr schwer getan. Ne?
Ja.
Es geht darum, weil es eine Einführung ist, die Sache ein bisschen stärker zu strukturieren. Die stimmen ja auch alle nicht, die Kapitelüberschriften.
Ne? Okay. Also, ist ja so, war dein Lektor eigentlich dabei irgendwie? Du dankst hinten irgendwelchen Leuten, die maßgeblich dich beeinflusst hätten?
Ja, aber der Lektor hat gesagt, das ist alles super mit den Kapitelüberschriften.
Das ist in Ordnung.
Ja. Ja. Aber Kritik zum Beispiel kommt ja nicht nur in dem Kritikkapitel vor. Ja? Also deswegen stehen dann da die Jahreszahlen dabei, damit man weiß, das soll so Schwerpunkte andeuten, um die es dann tatsächlich auch geht. Aber
ich weiß nicht, vielleicht darf ich ein Stichwort noch mit in die Diskussion werfen, dass du, Ulrich, als Unruhe, als ein Ding, was umtreibt oder so bezeichnet hast. Also für mich, das ist jetzt vielleicht banal, aber ist ein ganz wichtiges Kriterium oder ein ganz wichtiger Punkt, um zu verstehen, worum es ihm ging, die 11. Feuerbach-These. Ja? Wo er nämlich die Frage auch nach Philosophie, nach dem Verhältnis von Philosophie und Praxis stellt. Also der ist nicht einfach dann mal, legt die Theorie beiseite und macht dann was, sondern da geht es genau darum, um dieses sehr komplizierte, auch wieder schwierige Verhältnisse zwischen dem zwischen Denken und Handeln sozusagen in seiner Zeit, was ihn auch umgetrieben hat und was wahrscheinlich dann auch durch die ganzen Überschriften sozusagen quer mit durchgeht. Also das Verhältnis der Praxis, was ja dann auch im Aufgreifen vieler seiner Ideen und eben auch der Problematik der Freiheit in der Weiterentwicklung aufgegriffen hat und der, was für mich also Gramsci am besten auf den Punkt gebracht hat, die Problematik der Skepsis der Vernunft, ne? Und der Wille, nee, wie war das? Skepsis der Vernunft, Optimismus des Willens, wo ich mir sage, das eine ist das Denken, das andere ist das Handeln irgendwo. Und genau in diesem Spannungsfeld bewegt er sich ja auch. Und deswegen würde ich das nicht als Unruhe bezeichnen, sondern das, was er sagt, gesagt, also die Philosophen haben die Welt nur unterschiedlich interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Dann eben sozusagen in der Theorie auch praktisch zu werden und eben vom Schreibtisch aufzustehen und was zu tun, was dann eben auch organisatorisch ist, ja, in der Politik. Also das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, das Moment der Praxis, würde ich gerne nochmal nachfragen, ob Sie da mitgehen würden.
Ja, die Feuerbach-These habe ich, glaube ich, gar nicht zitiert.
Das ist zum Beispiel, dieser Text ist nicht drin.
Naja, wir dürfen jetzt auch vielleicht bei einer Einführung, da muss eben irgendwo gecuttet werden. Und es fällt immer das Wichtigste weg. Ne?
Also, ich glaube, ich habe in den Fußnoten ein oder zwei Feuerbach-Thesen dann doch. Aber ja. Ne, die mit der Praxis ist, glaube ich, muss ich eine zweigeteilte Antwort geben. Die Praxis kommt doppelt vor. Einmal ist die tatsächlich organisatorische Praxis, das, was er in diesen Versuchen politisch zu organisieren getan hat. Ja, also das ist eine Praxis, die ihm offensichtlich wichtig war, die aber nochmal zu unterscheiden ist von dem, was praktisch oder was Handeln, was diese Aspekte des Tuns für die Theorie selber bedeuten. Denn für die Theorie selber kommt die Praxis an einer anderen Stelle vor. Die Veränderung, um die es geht, die es da zu organisieren gilt, ist ja gerade etwas, was nicht vorweggenommen werden soll. Ja, wo eher das gesagt werden soll, wir wissen ungefähr, worum es geht, was damit erreicht werden soll. Und dadurch lassen sich bestimmt praktische Vorgehensweisen auch ausschließen. Ja, also man kann nur von bestimmten Formen sagen, die verändern nicht das, worum es eigentlich geht. Aber die Praxis, die in der Theorie eine Rolle spielt, ist die Praxis der Selbsterhaltung einer Gesellschaft. Diese Art, sich zu reproduzieren. Und diese Art, sich zu reproduzieren, hängt mit der anderen Praxis nur lose zusammen. Ja, man kann das sehr schön sehen, wenn Marx dann später im ökonomischen Werk gibt es immer diese Stellen, wo er sagt, was ich hier beschreibe, ist der Kapitalismus. Der Kapitalismus hat seine eigene Zeitlichkeit, die bringt er hervor, die produziert er. Und die funktioniert so eine Mischung aus zirkulär und spiralförmig. Also es gibt Akkumulation, das heißt, es bleibt nicht immer alles ganz gleich, da gibt es schon Veränderungen, aber im Wesentlichen bleibt es gleich und stellt sich immer wieder her. Und weil das aber historisch geworden ist, muss das nochmal in eine Art von Geschichte eingebettet werden. Man muss sich fragen, wie konnte es dazu kommen, wie kam es dahin? Und man stellt sich diese Frage, wie es dazu kommen konnte, mit der Perspektive, wie kann es anders werden? Und da gibt es manchmal Momente, aber die finde ich nicht besonders überzeugend, wo Marx sagt, aus dem, was da im Kapitalismus passiert, kommt dieses Anderswerden hervor. Das sind so einzelne im Überschwang geäußerte Sätze, wo dann gesagt wird, naja, also das Produzieren ist heutzutage so komplex, die Leute müssen so viel kooperieren, es gibt ja sogar schon Aktiengesellschaften, weil einzelne Kapitalisten das gar nicht mehr hinkriegen, das alleine zu machen. Und deswegen heben sich diese Verhältnisse auf. Ja? Und das stimmt historisch jetzt schon mal nicht. Und ist an sich auch kein besonders gutes Argument. Das heißt, wenn wir verstehen wollen, was analytisch passiert, geht es um ganz andere Praktiken als diese Praktiken des politischen Organisierens, der Revolution und des Umsturzes. Und zur Revolution muss man auch noch sagen, dass Marx, wenn es dann tatsächlich um die Revolution ging, ja immer sehr, sehr zurückhaltend und vorsichtig war. Ja, also als die Revolution von 1848 war, hat er gesagt, diese ganzen proletarischen Elemente, das ist noch viel zu früh, es muss erst mal eine bürgerliche Revolution geben. Gab es dann sofort auch Ärger mit dem Bund der Kommunisten, in dem er Mitglied war. Und dann bei der Kommune zum Beispiel, sein berühmtester Text zu Lebenszeiten, ja, also diese der Bürgerkrieg in Frankreich, die Verteidigung der Kommune. Am Anfang hat er gesagt, naja, was soll denn das jetzt, mitten in so einer Kriegssituation hier in den Aufstand zu wagen, das kann doch nur schief gehen. Also er war gar nicht so derjenige, der immer nur auf Umsturz gedrängt hat, sondern es ging ihm tatsächlich um die Organisation einer revolutionären Bewegung, die dann dazu kommt, sich selber zu verändern. Und was er dann für praktische Einschätzungen hat, das, ja, also so mit dem historischen Blick von heute, sind ihm nicht alle so besonders gelungen.
Ich habe noch mal eine Frage zur Praxis des Schreibens bei Marx. Wenn in seiner Jugend er sozusagen Gegner nötig hatte und sie sich notfalls seine engsten Freunde zu seinen Gegnern machte, um sozusagen seinen eigenen Stil und seine Denkweise zu schärfen, dann ist ja in der zweiten Hälfte des Lebens oder eben jedenfalls ab einem bestimmten Zeitpunkt ein Herr Engels sehr wichtig bei ihm. Also der taucht auch hier einfach auf, ja? Also da wird nichts weiter gesagt und es wird in den Fußnoten manchmal so ein bisschen philologisch angegeben, dass man das jetzt nicht entscheiden kann, was da von Engels und was da von Marx ist und so weiter. Und trotzdem gibst du jetzt mal außerhalb des Buches, im Buch spielt es keine Rolle, dieser sozusagen Co-Autorschaft oder dieser Inspirationsgemeinschaft irgendeine Rolle auch bei der Entwicklung des Denkens. Ich denke, ich frage das deswegen, weil es eigentlich sehr selten ist, dass Philosophen und philosophisch eingestellte Menschen, gerade noch solche mit einem polemischen Charakter wie Herr Marx, sich mit anderen zusammentun. Und eigentlich immer, wenn das passiert, ich denke an Adorno, Horkheimer oder Deleuze und Guattari, dann macht das eigentlich Mordseindruck. Und bei Marx Engels war das ja auch so. Ist das in irgendeiner Weise relevant gewesen, dass Marx nicht mehr so ganz alleine vor sich hinschreibt und denkt?
Ja, also so wie ich die Sache einschätze, nicht. Ja, also was Engels gemacht hat, er hat ihn immer angetrieben, ja, und hat gesagt, du musst das jetzt mal zu Ende schreiben. Mhm. Er hat die deutsche Ideologie zum Beispiel in Reinschrift geschrieben, dass man das auch lesen konnte.
Also sein Sekretär.
Ja, nicht nur, sondern jemand, der auch gesagt hat, du musst jetzt wirklich zum Punkt kommen. Ja, also es gibt so einen Bericht davon in der 1848 bei der Revolution. Da haben die ja gleich eine Zeitung gemacht, Neue Rheinische Zeitung. Und dann beschreibt Engels jemanden gegenüber, dass das mit Marx furchtbar ist. Der schreibt so einen Leitartikel und der braucht da irgendwie 10-mal so lange wie alle anderen. Und
das hat Ruge ja vorher auch schon gesagt.
Das ja. sagen alle, ja. Also das, so war er halt. Ja. Und, aber Engels war jemand, der dann immer gesagt hat, ja, jetzt muss es mal zu Ende kommen. Aber wenn es jetzt darum geht, zu sagen, was war Engels theoretischer Beitrag, ja, beim Kommunistischen Manifest war es so, in der Zeit, in der Marx das geschrieben haben muss, war Engels in Paris und Marx in Brüssel. Ja. Man weiß nicht, dann ist Engels nach Brüssel gekommen, vielleicht gab es da noch so 2-3 Tage, in denen noch gesagt hat, jetzt schreibst du doch einfach wirklich zusammen, das muss jetzt abgeschickt werden. Ja, also das könnte sein. Und Marx hat immer darauf bestanden, dass er der Co-Autor ist. Ja. Engels hat immer gesagt, ja, verstehe ich gar nicht. Ja. Oder die Heilige Familie, da hatte Engels irgendwie ein Zehntel dieses ganzen Buchs geschrieben, den Rest hat Marx allein geschrieben, Engels war nicht da. Ja. Engels hat hinterher gesagt, das sollte doch gar nicht so dick werden, was hast denn du da gemacht? Also das ist so diese Co-Autorschaft, die es da immer gibt, ist häufig Etikettenschwindel. Ja. Und das einzige Buch, bei dem sie wirklich zusammen waren, war die deutsche Ideologie. Da sagen alle Zeitgenossen, ja, das ist ja dein Buch, und sagen, das, was da drin steht, das hätte Engels niemals irgendwie hervorbringen können. Das ist überhaupt nicht sein Fachgebiet. Und dann als Journalist war es so, dass sie, wenn dann gemeinsame Sache gemacht wurde, dann hat Marx Engels gesagt, schreib du mal über den Militärkram. Das interessiert mich nicht.
Ich hätte eine Frage, oder eher ein Gedanke, der mir gerade gekommen ist, mit einer Frage. Ich hoffe, ich kriege das einigermaßen so formuliert, dass es klar wird, weil das ist gerade mit den Fragen entstanden. Sie hatten ja mehrmals erwähnt, dass es sozusagen bei Marx keine formulierte, konkrete, utopische Vorstellung gibt. Das finde ich jetzt erstmal sehr sympathisch. Sondern dass es sozusagen so ein bisschen ex negativo passiert. Also man schafft etwas ab und dann wahrscheinlich auch irgendwie mehrschrittig. Gleichzeitig gibt es aber auch keine anthropologische Konstante, außer das, was Sie gerade so ein bisschen formuliert haben, mit, dass es da irgendwie um eine Verwirklichung von Freiheit, zumindest für ihn, geht. Und jetzt ist ja Freiheit als Begriff doch sehr stark an eben das Subjekt aus der Aufklärung geknüpft. Und was sich so jetzt bei mir so aufgetan hat, woher kommt das denn? Also woher kommt dann, ich meine jetzt gar nicht so psychologisch im Sinne von, haben jetzt alle Menschen einen Freiheitsdrang und wenn ja, was heißt das? Aber eher die Frage, ist diese spezifische proletarische Revolution, die dann eben so zum Freiheitsstreben irgendwie innewohnen hat, ist das auch geknüpft an eben so das Subjektdasein in der Aufklärung? Oder ich weiß nicht, ob das gerade so klar wird, aber mir kam das zumindest gerade so vor, wenn es so negativ bestimmt ist, muss es ja doch irgendwo so einen Vergleichshorizont geben, warum ich weiß, dass die Situation, in der ich bin, nicht die optimale ist für mich, sage ich jetzt mal.
Ja, ich glaube, das ist für Marx gar kein riesiges Problem und da hat er auch recht. Das hatte etwas mit der Teleologie zu tun, die vorhin schon mal im Raum stand. Das hatte ich da vergessen, dazu wollte ich eigentlich was sagen. Es wird ja immer so getan, als gäbe es bei Marx und auch bei Hegel im Übrigen so ein Ziel der Geschichte, das einfach nur feststeht. Ich glaube, dass das eine falsche Lektüre von Teleologie ist, also von der Art von Teleologie, wie sie da vorkommt. Für Marx ist diese Vorstellung, wo wollen wir hin und was ist eigentlich unser Problem, deshalb unproblematisch, weil man Probleme einfach hat. Ja, die lassen sich erfahren, die sind ja da. Und dann kann man sagen, vielleicht gibt es da eine falsche Beschreibung des Problems, vielleicht müsste das Problem anders bestimmt werden. Aber das gehört dann entweder zur theoretischen Anstrengung oder zur praktischen Auseinandersetzung. Ja? Beides gibt es bei Marx. Es gibt die theoretische Anstrengung zu sagen, ja, was wollen wir denn da eigentlich? Ja, wollen wir gerechten Lohn? Aber der Lohn ist ja formal gerecht und trotzdem gibt es Ausbeutung. Das wäre so ein Punkt, an dem man sagen könnte, da sieht man theoretisch eine falsche Bestimmung, ja, also der Wunsch nach Gerechtigkeit findet einen falschen Ausdruck, einer, der nicht befriedigt werden kann, der dieses Problem immer nur wieder reproduziert. Und praktisch ist es zum Beispiel so, dass er sagt, naja, in dieser Revolution von 1848, insbesondere in Frankreich, da waren die Bauern die größte Gruppe, die haben sich dann mal mit der einen Seite, mal mit der anderen Seite verbündet. Und in dieser Art Bündnisse, die sie da schließen, haben sie dann gemerkt, ob ihre Interessen tatsächlich so verwirklicht werden, wie sie sich das vorgestellt haben, oder ob sie ihre Interessen anders bestimmen müssen. Also deswegen gibt es diese beiden Seiten. Und da kann man, also um noch einen Schritt zurückzugehen zum Subjekt der Aufklärung, also warum wollen wir Freiheit verwirklichen? Na, das hängt damit zusammen, dass wir diese Art von Subjektivität haben. Wir leiden daran, dass unsere Freiheit nur teilweise oder falsch verwirklicht ist. Und wenn wir das nicht haben, ja, dann muss die Geschichte sich ein anderes Ziel suchen. Ja, also dann ist diese Art von Teleologie auch nicht mehr da.
So, bevor ich die Runde hier schließe, wollte ich nochmal fragen, was ist denn dein nächstes Projekt? Was willst du als nächstes verwirklichen?
Ich werde als nächstes ein Buch schreiben über politische Theologie. Das soll eigentlich auch ein Buch über die Junghegelianer werden, weil der Ausdruck politische Theologie von Bakunin stammt, den man im weitesten Sinne zu diesen Jung- oder Linkshegelianern zählen kann. Und das hat auch was damit zu tun, wie gesellschaftliche Veränderung gedacht werden kann überhaupt, weil ich glaube, dass in der religiösen Tradition und damit in der politischen Theologie im weiten Sinn tatsächlich viele Erfahrungen stecken, was es für Modelle von Gesellschaftsveränderung gibt, aber auch was für Probleme diesem ganzen Projekt von Gesellschaftsveränderung eigentlich innewohnen.
Dann bedanke ich mich bei dir, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast, bei Ulrich natürlich und bei Ihnen, und möchte nicht versäumen, noch auf die nächsten Veranstaltungen hinzuweisen. Und zwar haben wir am 6. Juni einen Herrn zu Gast, der sich mit was ganz anderem befasst, und zwar mit Lunaparks, also jenseits des Alltags, sich da mit diesem Thema befasst, und also mit Freizeitparks, und das wissenschaftlich zu durchschauen versucht. Und am 4. Juli haben wir Dirk von Laak zu Gast, der sich über Infrastrukturen mit uns unterhalten will. Herzlichen Dank.